Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. In den kommenden Tagen wählt die islamkritische Pegida einen neuen Vorstand. Eine Frau wird dann nicht mehr kandidieren. Katrin Oertel. Die Frau, die in den letzten Wochen wie niemand sonst den Pegida-Verein repräsentierte, ist als dessen Sprecherin zurückgetreten. Und nicht nur sie, sondern auch andere aus dem Vorstand. Warum? Darüber wird bislang noch spekuliert. War es wegen eines Streits um Personen? War es wegen Differenzen über den weiteren politischen Kurs? War es psychischer Druck? Auf ihrer Facebook-Seite sprach Pegida von massiven Anfeindungen. Ob die Rücktritte nun der Anfang vom Auseinanderbrechen in verschiedene Lager oder gar die Auflösung von Pegida sind, das kann man heute noch nicht sagen. Fest steht aber schon jetzt, die nächste Demonstration am kommenden Montag in Dresden ist abgesagt. Gunnar Breske.
Der Umbau hat begonnen. Dresden am Abend. Die Stadt rüstet sich für ein gesellschaftliches Großereignis, den Semperopernball. Der gleiche Platz, 3 Tage zuvor. Es war auch ein Großereignis. Doch sie sind ihrer Gesellschaft offenbar überdrüssig. Insgesamt 5 Mitglieder aus dem Pegida-Vorstand haben hingeschmissen. Unter ihnen auch Katrin Oertel, das bekannteste Gesicht Pegidas. Der Grund soll er sein, Lutz Bachmann. Bis vor kurzem Führungsfigur, jetzt Zankapfel. Trotz seines Rücktritts wegen ausländerfeindlicher Beleidigungen will er weiter mitmischen, wie ein zurückgetretenes Führungsmitglied im Lokalradio erklärt.
Nach außen wird kommuniziert, man distanziert sich von Herrn Bachmann und im Grunde arbeitet Herr Bachmann trotzdem noch mit. Damit hatten wir halt ein Riesenproblem.
Seit Monaten lebt Pegida davon, konservative Schichten und Politikverdrossene ebenso anzusprechen wie Islamfeinde und Rechtsradikale. Ein Spagat, der nun zum Bruch führte, so Beobachter. Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Gauland zeigte bei Pegida-Demonstrationen gern Präsenz. Den Rücktritt von Frontfrau Oertel bedauert er.
Die habe ich bei Günther ja auch kennengelernt, als eine kluge, taffe Frau, der ich viel zugetraut habe und die als neues Gesicht von Pegida sehr viel hätte leisten können.
Auch der SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel hatte letzte Woche in Dresden mit Pegida gesprochen, allerdings nur mit dialogbereiten Demonstranten, nicht mit Organisatoren. Der Bruch bei Pegida könnte eine Erlösung für Dresden sein, erklärte er am Abend in der ZDF-Sendung Was nun?
Ich glaube, dass wahrscheinlich der öffentliche Zenit dieser Demonstrationen überschritten ist. Die einzige Gefahr, die jetzt besteht, ist zu glauben, alles ist in Ordnung. Und bei der nächsten Wahl jammern wir dann wieder darüber, dass die Wahlbeteiligung so niedrig ist. Wir müssen über die Themen, die Menschen Sorgen machen, sorgfältig sprechen.
In Dresden gibt es viele Menschen, denen vor allem Pegida Sorgen macht. Der Führungsstreit bei den Islamkritikern bringt die Stadt am Abend keineswegs in Aufruhr. Und doch ist er ein Thema.
Weil da ist ziemlich viel aufgestaut und jetzt muss einfach mal eine Klärung her. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Ruhe reinkommt, auch für die Stadt und für natürlich auch die Einwohner.
Also ich hoffe, dass sich die Organisation jetzt zerschlägt und dass sie das wahre Gesicht der Organisatoren gesehen haben.
Die Pegida-Demonstration für Montag ist abgesagt, auch wenn im Internet für die Woche darauf neue Proteste angekündigt sind.
Die Pegida-Organisatoren streiten und das Denken bleibt. Ein Kommentar von Tim Herden vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Das Pegida-Organisationsteam ist nur noch eine Rumpftruppe. Und selbst die zerfällt in Zorn und Streit. Begonnen hatte es schon letzte Woche mit dem Rücktritt von Lutz Bachmann. Auf Fotos als Hitler-Imitation posierend hatte er die Maske des Biedermannes fallen lassen. Aber Vorsicht, nun könnten endgültig die rechten Radikalen Pegida übernehmen. Das Problem ist also keineswegs aus der Welt, auch wenn es nächsten Montag keine Pegida-Demonstration gibt. So einfach wie das Organisationsteam löst sich nicht die Gedankenwelt der Pegida-Anhänger auf. Allein auf der Pegida-Facebook-Seite haben fast 160.000 Follower den Gefällt-mir-Button angeklickt. Die bleiben und wahrscheinlich noch mehr. Die Politik darf deshalb jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen. Eine Lehre: Politiker müssen ihre Entscheidungen besser erklären, egal ob Eurokrise, Freihandelsabkommen oder Asylpolitik. Denn Unwissenheit schafft Unsicherheit und macht Bürger zur billigen Beute für Demagogen wie Lutz Bachmann und Co. Und die politischen Köpfe wie Merkel oder Gabriel dürfen jetzt nicht einknicken. Wir sind ein Einwanderungsland, bieten Flüchtlingen Schutz und die 4 Millionen Muslime, sie gehören zu Deutschland. Das Gegenteil zu behaupten, bedeutet Ausgrenzung. Und das dürfen wir nicht zulassen, egal wie oft Pegida noch demonstriert.
Tim Herden kommentierte. Was Zeichen von oben angeht, da soll man ja eigentlich vorsichtig sein. Aber was war denn dieser Blitz, der am Tag nach der Wahl im Zentrum von Athen in der Nähe des Parlaments einschlug? Anderes als ein Symbol aus dem Himmel. Nun macht es täglich Rums in Griechenland. Denn der linke Ministerpräsident macht wohl ernst mit seinen Wahlversprechen. Privatisierungen stoppen, entlassene Beamte wieder einstellen, sich nicht mehr den Geldgebern aus der EU unterwerfen. Und obwohl man sich äußerlich in Brüssel noch gelassen gibt und sogar zum Aufeinanderzugehen bereit ist, liegt auch dort ein Gewitter in der Luft. Über den Tag, an dem erstmals die neue Ministerrunde tagte, berichtet Mira Bartelmann.
Despina Kostopoulou protestiert seit 8 Monaten tagtäglich vor dem Athener Finanzministerium. Sie ist Putzfrau, eine ehemalige Staatsangestellte. Vor 1,5 Jahren wurde sie entlassen. Im Wahlkampf hatte das Linksbündnis Syriza versprochen, sie und ihre Kolleginnen wieder einzustellen. Ich glaube, dass das Volk gesprochen hat. Es hat die Partei gewählt, die es wählen musste. Und es sieht ganz danach aus, als ob Alexis Tsipras ernst macht. Er will 10.000 Staatsbedienstete wieder einstellen. Sein 4-Punkte-Programm, eine lange Liste voller Verheißungen. Doch wie die neue Regierung sie finanzieren will, bleibt auch heute ein Rätsel. Der neue Finanzminister, Autor mehrerer Bücher über die Spieltheorie, lässt die Würfel jeden Tag neu fallen. Kürzlich noch bezeichnete er die Sparpolitik und den Umgang Europas mit Griechenland als finanzielles Waterboarding. Heute spricht er von Griechenlands europäischen Partnern und bedauert, dass so viele Milliarden an EU-Hilfszahlungen in schwarzen Löchern verschwunden seien. Yannis Varoufakis weiß, dass in 1 Monat das letzte Hilfspaket aus Brüssel ausläuft. Ich hatte vorausgesagt, dass die harschen Töne aus dem Ausland, diese Drohkulisse, die Verunsicherung des griechischen Durchschnittswählers, der Vernunft, der Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Verständigung weichen würde. Wie weit wird Varoufakis gehen? Ist der Spieltheoretiker ein Player? Sein Einsatz, die 10.000 Staatsangestellten wieder in den Dienst zu stellen, er ist hoch. Despina Kostopoulou fühlt sich nach all den Monaten des Protests jedenfalls bestätigt. Wir haben unser Recht bekommen. Für mich ist das aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere, das sind die vielen anderen traurigen Arbeitslosen, die ich jeden Tag auf der Straße sehe. Die neue Regierung von Athen. Sie hat nicht nur viele innenpolitische Aufgaben zu bewältigen, sondern darf auf dem Weg zur Lösung der Schuldenkrise keine Zeit mehr verspielen.
Tja, bleibt die Frage, wie reagieren die Europäer heute auf die neuen markigen Worte Rolf-Dieter Krause? Ist man denn in Brüssel immer noch so gelassen, wie man sich so direkt nach der Wahl den Anschein gab?
Ja, die Gelassenheit ist ein bisschen verflogen. In der Tat, gerade dieser Finanzminister, der eben als Spieltheoretiker sozusagen ein Profi fürs Zocken auf allerhöchstem Niveau ist, sowohl in der Wirtschaft wie in der Politik, der hat viele nachdenklich gemacht. Und es sieht so aus, als ob die neue Regierung wirklich mit einem sehr hohen Einsatz zockt. Sie deutet ja an, zum Beispiel durch ihre Kritik an möglichen weiteren Sanktionen und ihren Widerstand dagegen, und das geht nur einstimmig, dass sie ja vielleicht auch noch einen Plan B hat, nämlich nicht mit Europa mehr zu gehen, sondern sich rauszulösen, mit Russland zusammenzuspielen. Da kommt also eine große geopolitische Strategie dazu. Und einige in Europa, der Finanzkommissar zum Beispiel Moscovici, hat heute schon gesagt, ja, es kann ja vielleicht auch einen weicheren Weg für die Griechen geben. Die geben also schon nach. Andere wissen, sie müssen gerade jetzt einen sehr kühlen Kopf behalten, die Schachzüge durchschauen und bei der Sache bleiben. Denn die Ökonomie braucht Griechenland, und Griechenland muss sich reformieren, damit es wieder auf die Beine kommt. Es werden spannende Tage in Europa.
Danke, Rolf-Dieter Krause. Und wir blicken nach Nigeria, denn dort fliehen mittlerweile mehr als 1 Million Menschen vor einer der gefährlichsten Terrorgruppen der Welt, Boko Haram. Und sie sind völlig auf sich allein gestellt. Verlassen von einer Regierung, deren Armee nicht selten selbst die Beine in die Hand nimmt, wenn ein Boko Haram-Angriff droht. Gut 2 Wochen vor der Wahl in Nigeria brennen die Islamisten erneut Dörfer nieder. Sie ermorden Dutzende Menschen und stürzen das Land damit noch mehr ins Chaos. Hier im Nordosten, vor allem in der Provinz Borno, versuchen sich immer mehr Menschen zu retten und suchen Schutz, unter anderem in den Flüchtlingslagern der Stadt Yola. Von dort berichtet Shafak Larai.
Wir sind unterwegs in Yola. Eigentlich ist Yola eine beschauliche Stadt. Eigentlich. Heute leben die Menschen hier unter Todesangst. Die radikal-islamische Terrorgruppe Boko Haram rückt immer näher. Yola riegelt sich ab, so gut es geht. Nur 2 Autostunden entfernt beginnt das Territorium von Boko Haram. Von dort kommen Hunderttausende Flüchtlinge. So wie Gloria. Vor einem Tag hat sie es hierher geschafft, alleine. Boko Haram-Kämpfer haben ihre gesamte Familie abgeschlachtet, wie sie es nennt. Sie waren zu viert. Sie haben meinem Vater und meinen beiden Brüdern die Kehle durchgeschnitten. Ich habe alles mit ansehen müssen. Dann sind sie zum nächsten Haus und ich konnte fliehen. Ich kann nicht anders. Ich weine die ganze Zeit. Mein Kopf fühlt sich an, als würde er gleich zerspringen. Jeder hier hat ein ähnliches Trauma durchlebt. 111.000 Flüchtlinge leben zurzeit allein in Yola, unter freiem Himmel, in Camps, in Kirchen oder Moscheen. Der örtliche Bischof und der Imam wollen deshalb ein Zeichen setzen. Es gehe nicht um Religion, nur um Terror. Sie haben gemeinsam eine Essensausgabe organisiert für 5.000 Frauen, vor allem Neuankömmlinge wie Gloria. 1 Sack Mais, das reicht gerade, um nicht zu verhungern, mehr nicht. Hier findet gerade eine humanitäre Krise statt, die von der Außenwelt nicht beachtet wird, sagen der Bischof und der Imam. Und tatsächlich, andernorts wäre längst eine Schar von internationalen Hilfsorganisationen da, doch hier niemand. Die Gefahr für ausländische Helfer ist wohl zu groß und die staatliche Hilfe ist dürftig. Jeder hier hat die Nase voll von dem, was in unserem Land passiert. Wir fühlen uns von unserer Regierung nicht beschützt. Wir brauchen einen Wandel. Den Wandel, den sollen die Wahlen in 2 Wochen bringen. Kaum einer, mit dem wir in der Region sprechen, favorisiert den aktuellen Präsidenten. Die Opposition wird den Terror beenden. Wir müssen den Präsidenten abhalten. Unser größtes Problem in Nigeria ist die schlechte Regierungsführung. Das ist der Grund für unsere Armut. Gloria und wohl tausende andere Flüchtlinge werden nicht zur Wahl gehen können. Ihre Wahlkarten sind verbrannt, verloren. Gloria will sich keine neue besorgen. Den Glauben an die Politik hat sie verloren. Damals wurde uns gesagt, wir sollen den Präsidenten wählen, damit er uns beschützt. Nichts hat er getan. Meine Familie ist tot und ich bin alleine. Ich werde für niemanden stimmen. Aber vielleicht, fügt sie dann noch hinzu, wird ja einer der Kandidaten doch noch sehen, durch welche Hölle sie gehen und endlich den Zustand im Norden Nigerias ernst nehmen.
Ja, während die Welt in Nigeria tatenlos zuschaut, werden die Kurden im Irak im Kampf gegen die dortigen, nicht minder brutalen Islamisten international unterstützt. Hier in der nordsyrischen Stadt Kobane fliegt eine von den USA angeführte Allianz sogar Luftschläge gegen die immer weiter vorrückenden Kämpfer des Islamischen Staates. Kobane liegt an der Grenze zur Türkei und somit an den Außengrenzen der NATO. Monatelang haben wir von der türkischen Grenze aus über diesen Krieg um Kobane berichtet. Einen Krieg, den die Kurden gegen anrückende IS-Kämpfer erbittert führten und den sie zu verlieren drohten, immer wieder. So zumindest sah es lange aus. Doch nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Die Stadt ist befreit. Und unserem Korrespondenten Volker Schwenk ist es gelungen, nach Kobane zu gelangen. Volker, welches Bild bietet sich Ihnen heute in dieser Stadt?
Zunächst einmal ein Bild der Zerstörung. Es sind 70-80% von Kobane Trümmer. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Häuser sind schwer beschädigt. In diesen Häusern noch Blindgänger, die müssen noch geborgen werden. In diesen Häusern auch noch die Leichname von Gestorbenen, die noch nicht geborgen werden konnten. Aber es ist auch ein Bild von, so paradox das klingt, Frieden. Zum Beispiel, dass wir hier stehen mit unserer Lampe, die mir jetzt Licht gibt, das wäre vorgestern noch nicht möglich gewesen. Vorgestern waren noch IS-Kämpfer in der Stadt, vorgestern gab es noch schwere Gefechte und vorgestern wäre auf uns geschossen worden. Das ist jetzt nicht mehr so, denn die Kurden haben die Stadt jetzt tatsächlich vom IS befreit. Wir sind heute unterwegs gewesen und haben uns davon ein eigenes Bild machen können.
Nun sind die Dschihadisten in anderen bereits eroberten irakischen Gebieten mitnichten auf dem Rückzug. Aber kann man sagen, dass Kobane den Kurden und der irakischen Armee nun trotzdem Mut macht, dass der IS besiegbar sein kann?
Der Irak, das ist ja die eine Seite der Geschichte. Im Irak ist die irakische Armee tatsächlich schwach, aber Kobane, das liegt ja nun in Syrien. In Syrien sind es vor allem die Rebellen, die gegen den IS, gegen die Islamisten kämpfen. Und diese Rebellen sind, wie wir wissen, zerstritten. Diese Rebellen kämpfen auch gegeneinander. Und das macht diesen Kampf so schwierig. Und die Kurden, die sind die einzigen, die bislang es erfolgreich bewiesen haben, dass sie dem IS und den Terroristen dieser Miliz auch standhalten können. Kobane war lange Zeit ein Symbol für den schier unaufhaltsamen Vormarsch der IS-Kämpfer. Und jetzt ist es ein Symbol geworden dafür, dass der IS durchaus zu schlagen ist, zurückzutreiben ist, nämlich dann, wenn man zusammenarbeitet, wenn Kurden aus dem Irak, nordirakische Kurden, Peschmerga-Kämpfer, hierher kommen nach Syrien und den Kämpfern der syrischen Kurdenmilizen helfen. Und das haben sie getan, das haben sie sehr erfolgreich getan. Sie hätten diesen Kampf aber natürlich nicht gewinnen können, wenn nicht die internationale und von den Vereinigten Staaten geführte Allianz gegen den Islamischen Staat aus der Luft die schweren Waffen ausgeschaltet hätte. Also kurzum, Kobane war ein Symbol dafür, dass der IS nicht aufzuhalten ist. Jetzt ist es ein Symbol dafür, er ist es sehr wohl. Man muss es nur gemeinsam versuchen.
Danke, Volker Schwenk, direkt aus Kobane. Und wir kommen zurück nach Deutschland. Arbeitnehmer und Familien können im nächsten Jahr mit einer Steuerentlastung rechnen. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Susanne Daube.
Das Bundeskabinett hat den Existenzminimumbericht gebilligt. Er legt die Freibeträge fest, bis zu denen Einkommen nicht besteuert werden. Derzeit liegt dieser Grundfreibetrag bei 85.300 Euro im Jahr. Nun soll er um etwa 1,4% steigen. Der Grundfreibetrag für Kinder muss nach dem Bericht etwa doppelt so stark erhöht werden. Noch nicht entschieden wurde, wie das Kindergeld angepasst wird. Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose nach oben korrigiert. Im Jahreswirtschaftsbericht rechnet sie für dieses Jahr mit einem Wachstum von 1,5%. Wirtschaftsminister Gabriel warnte allerdings, Deutschland könne sich von den Risiken in der EU nicht abkoppeln. Die Regierung werde die Wirtschaft mit Investitionen in Bildung, Forschung und Verkehrsprojekte ankurbeln, ohne neue Schulden zu machen. Auch an den Börsen bleibt die Stimmung nervös. Die Kurse gingen über den Tag mehrfach auf und ab. Am Ende schloss der Dow Jones Index etwas schwächer mit 17.191 Punkten. Der DAX stieg leicht auf 10.711. Dazu trugen auch neue Zahlen zum Konsumklima bei. Mehr jetzt aus Frankfurt von Markus Gürne.
Der deutschen Wirtschaft geht es gut und das liegt vor allem an uns Konsumenten. Denn wir tragen einen großen Teil dazu bei, weil wir so viel einkaufen wie schon lange nicht mehr. Das ist das Ergebnis des neuesten Konsumklimaindex. Der erwartete Wert für Februar liegt so hoch wie letztmals im November 2001. Als Grund geben die Marktforscher an, dass wir viel kaufen, weil wir viel im Geldbeutel übrig haben und die Rahmenbedingungen günstig sind. Heizen ist dank des niedrigen Ölpreises billiger geworden. Die Arbeitsplätze sind meist sicher. Die Geldentwertung, sprich die Inflation, ist niedrig. Das bildet den idealen Anreiz dafür, verstärkt Geld auszugeben. Denn die meisten Deutschen geben auch deshalb mehr aus, weil sie annehmen, dass sich Sparen dank der mickrigen Zinsen ohnehin nicht mehr lohnt.
Von wem stamme ich ab? Das ist für viele von uns eine ziemlich wichtige Frage. Kinder haben eine Mutter und einen Vater oder auch zwei, wenn das Kind dank moderner Medizin und per Samenspende und Reagenzglas gezeugt wurde. Mutter und biologischer Vater müssen sich im Leben noch nie gesehen haben und die Frau kann trotzdem ein Kind zur Welt bringen. Das ist toll und für viele ein Glück. Doch was ist, wenn das Kind später wissen will, wer denn der biologische Vater ist und auf die Suche geht? Der Bundesgerichtshof urteilte heute, Kinder haben ein Recht auf seinen Namen. Gigi Deppe.
Nur ein kleiner, unscheinbarer Becher und doch eine äußerst emotionale Angelegenheit. Seit 1970 akzeptieren Ärzte eine Zeugung mittels Samenspende. Die meisten, die seither gezeugt wurden, wissen allerdings nicht, wer gespendet hat. Wie Sarah. Als sie volljährig wird, erfährt sie, sie ist ein Spenderkind. Da macht sie sich sofort auf die Suche.
Ich war verzweifelt und wusste aber auch sofort, ich muss diesen Menschen finden, der dazu beigetragen hat, dass ich lebe, der einfach ein ganz großer Teil von mir ist.
Sie hat sogar prozessiert und viel erreicht. Das Oberlandesgericht Hamm entschied vor 2 Jahren, sie darf den Namen ihres Spenders erfahren. Und die Ärzte können sich nicht damit herausreden, sie hätten die Unterlagen nicht mehr. Aber letztlich bekommt Sarah den Namen nicht vom Arzt. Der Spender meldet sich, als die Presse über ihren Fall berichtet. Heute hat sie mit ihrem Spendervater regelmäßig Kontakt.
Er versteht mich auch einfach total gut. Ich rede sehr gerne mit ihm.
Sunny aus Berlin hat dagegen bislang nichts rausbekommen. Nach dem erfolgreichen Prozess von Sarah hatte sie ebenfalls bei ihrer Mutter genauer nachgefragt.
Und dann hatte ich das Krankenhaus auch angeschrieben und habe dann aber eine ziemlich lapidare Antwort bekommen, dass halt die Akten schon vernichtet seien.
Immer mehr Spenderkinder fragen nach. Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, sie müssen Antwort bekommen, sogar wenn sie noch minderjährig sind. Die Eltern dürfen dann für das Kind Auskunft verlangen. Ein Risiko für den Spender, denn theoretisch kann das Kind von ihm Unterhalt verlangen oder ihn sogar beerben. Aber das ist bislang noch nicht vorgekommen. Auch Sunny ist ganz empört, als wir sie danach fragen.
Generell geht es gar nicht um Geld. Also das muss ich ganz klar sagen, auch wenn es oftmals unterstellt wird und so.
Trotz des Risikos, Experten erwarten nicht, dass die Spender jetzt wegbleiben. In Großbritannien hätte es zum Beispiel nach Einführung einer Auskunftspflicht immer noch genug Samenspenden gegeben.
Die Spendergruppe hat sich einfach insofern verändert, dass es vielleicht früher mehr so die Spender waren, die schnelles Geld machen wollten, junge Spender, und heute mehr eine Gruppe von Männern spendet, die schon älter ist, vielleicht selber Familienväter sind und aus altruistischen Motiven spenden möchten.
Im medizinischen Alltag das größte Problem, die jahrzehntelange sichere Aufbewahrung der Dokumente.
Hier sollte eine Institution geschaffen werden, ein Register, was es auch nach Erlöschen von Samenbanken oder Praxen sicherstellt, dass diese Daten lebenslang eingesehen werden können.
Im Koalitionsvertrag heißt es, wir werden das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft gesetzlich regeln. Heute hat die Bundesregierung dafür klare Vorgaben bekommen.
Für viele Paare ist es das größte Glück, ein eigenes Kind zu haben, das sie aufwachsen sehen wollen und zu dem sie meine Tochter und auch mein Sohn sagen können. Eine Schwangerschaft mit Samen eines Spenders, kein Problem für die moderne Medizin. Antraut Korte Strehle über das Geschäft mit der Zeugung. Welchen Bundeswehreinsätzen muss der Bundestag zustimmen? Mit dieser Frage befasst sich das Bundesverfassungsgericht seit heute. Noch einmal Susanne Daubner.
Es geht um einen Einsatz vor 4 Jahren. Die Bundeswehr rettete Europäer aus dem Bürgerkriegsland Libyen. Die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung weigerte sich, den Einsatz im Nachhinein vom Bundestag beschließen zu lassen. Für humanitäre Einsätze sei das Parlament nicht zuständig. Die Grünen-Fraktion erhob Verfassungsbeschwerde. Das Bundesverfassungsgericht will nun grundsätzlich klären, wann die Bundesregierung die Zustimmung des Parlaments für Rettungsaktionen Deutscher im Ausland braucht. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist es zu Gefechten gekommen. Die israelische Armee feuerte mehrere Raketen auf libanesisches Gebiet ab. Zuvor hatte eine Rakete aus dem Libanon ein israelisches Militärfahrzeug getroffen. 2 Soldaten sollen dabei ums Leben gekommen sein, berichtet ein israelischer Armeesprecher. Nach UN-Angaben ist auch ein spanischer Blauhelmsoldat getötet worden, vermutlich durch israelischen Artilleriebeschuss. Zur Stunde berät darüber der UN-Sicherheitsrat. Die russische Menschenrechtsgruppe Memorial darf weiter arbeiten. Das oberste Moskauer Gericht habe die Zwangsauflösung des Dachverbandes abgelehnt, teilte die Direktorin mit. Das russische Justizministerium wollte die Dachorganisation wegen eines Streits über den Status regionaler Memorial-Gruppen schließen. Das hatte heftige internationale Kritik ausgelöst. Memorial setzt sich unter anderem dafür ein, die Verbrechen unter der Sowjetherrschaft aufzuarbeiten. Und noch eine kleine Korrektur zum Steuergrundfreibetrag, über den wir im ersten Nachrichtenblock berichteten. Er liegt natürlich bei 8.530 Euro im Jahr. Die deutschen Handballer haben bei der Weltmeisterschaft in Katar den Einzug ins WM-Halbfinale verpasst. Sie unterlagen dem Gastgeberteam mit 24-26.
Das Spiel heute beginnt ganz anders als erhofft. Katar in Rot mit dem überragenden Torschützen Markovic und mit teilweise begeistertem Spielwitz enteilt zu einer fast unglaublichen 7-Tore-Führung nach 26 Minuten. Wie so oft bei dieser WM verliert Deutschland weder den Kopf noch den Mut und kämpft sich bis zur Halbzeit auf 4 Tore heran. Die Hoffnung der deutschen Handballfans ist berechtigt und in der 39. Minute steht es 19-20. Doch die mit 9 eingebürgerten Ausländern gespickte Auswahl Katars bricht nicht ein, sondern bleibt immer in Führung. Eine Minute vor Schluss, die letzte Chance, noch einmal das Spiel zu drehen. Doch mit Daniel Saric ist dieses Mal der bessere Torhüter auf Seiten Katars. Sein Team gewinnt mit 26-24 und trifft nun im Halbfinale auf Polen. Deutschland spielt um die Plätze 5-8.
Und wir kommen zum Schluss zum Wetter. Früher, als der Winter noch ein richtiger Winter war, war Ende Januar der Schlitten selbst im Flachland richtig eingefahren. Heute rosten die Kufen nur noch vor sich hin. Claudia Kleinert, wie wird's denn in den nächsten Tagen?
Karin, in den nächsten Tagen kann man den Schlitten dann definitiv wieder benutzen. Und da ist nichts mit einrosten, denn es bleibt jetzt auch erst einmal winterlich. Es hat ja schon die letzten Tage ordentlich geschneit. Heute kam zum Teil kräftiger Regen aus Nordwesten dazu mit Sturm. Die Windgeschwindigkeiten, Brocken im Harz, 148 km/h, dort Orkanböen. Jetzt wirklich vor kurzem Belchen im Schwarzwald, 122 km/h, Helgoland 109 km/h Wind. Also orkanartige Böen, Orkanböen, aber selbst Sturmböen im Flachland wie Düsseldorf mit 87 km/h. Und dieses Frontensystem, das den starken Wind, den Sturm brachte, das ist ziemlich schnell reingerauscht. Auf dem Radar sieht man sehr schön, wie das hier aus Nordwesten kommt. Das ist hier zu erkennen und dann ganz schnell weiter nach Südosten zieht, schwächt sich jetzt ein bisschen ab. Dahinter aber folgen immer wieder Schauer nach einer kurzen Beruhigungsphase. Und die Schauer werden uns auch morgen noch beschäftigen mit Graupel, mit Schnee, mit Sturm, mit Gewittern. Wenn denn mal so ein Gewitter auftritt, dann kann es auch wieder kräftigen Wind geben. Also da ist alles dabei. Jetzt in der Nacht, vor allem nach Bayern, noch die Front. Die bringt da in erster Linie Schnee, genauso wie auch in den Mittelgebirgen. Da ist es noch stürmisch, sonst ist das Schlimmste in Sachen Wind durch, dann eben Wetterberuhigung aus Nordwesten, Schneeregen und Graupelschauer. Es kann glatt werden durch gefrierende Nässe und natürlich klar, da wo der Schnee fällt oder liegt, Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen +1 und -4 Grad. Morgen Vormittag direkt am Alpenrand noch etwas Schnee, sonst gelegentlich sonnige Abschnitte aus Nordwesten, aber Graupelschauer mit Gewittern. Im Laufe des Nachmittags ein ähnliches Bild, zwischendrin auch mal trocken mit ein bisschen Sonnenschein. In den Südosten, also Richtung Bayern, kommt nicht allzu viel an. Höchsttemperaturen liegen meist bei Werten zwischen 0 und 5 Grad, 7 Grad im Breisgau. Der Wind immer noch spürbar aus südwestlichen Richtungen. Mit Schnee, Schneeregen und Graupelschauern geht es auch danach weiter. Uns wird wieder etwas kälter, auch am Samstag häufiger mal Schnee, also Winterwetter für die nächsten Tage.
Danke, Claudia. Und das war's von uns für heute. Es folgt jetzt Anne Will, die mit ihren Gästen darüber diskutiert, ob der Islam zu Deutschland gehört. Um 0 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin und wir sehen uns morgen. Bis dahin.